alleine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 15. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sind, wie beim letzten Mal versprochen, heute tatsächlich Blockbuster-frei. Kein Herr der Ringe, Game of Thrones, Marvel, Star Wars, stattdessen drei kleinere Serien aus England, den USA und ja, tatsächlich Russland, die wir auf ganz unterschiedliche Art interessant fanden. Los geht es mit der britischen Sky-Serie This England, in der Kenneth Branagh fast schon beängstigend echt Boris Johnson als Premierminister in der Corona-Pandemie spielt. Aber möchte man sich diesen doppelten Schock tatsächlich auch ansehen? Weiter geht es mit Eine ganz gewöhnliche Frau, zu sehen in der Arte-Mediathek, eine russische Serie, die ich aber zumindest nicht boykottieren wollte und gespannt bin, was Jan darüber denkt. Zum Abschluss unserer drei großen Themen heute kommt der Anwärter auf den bescheuertsten deutschen Serientitel des Jahres ins Spiel. Bei Netflix startet Gänsehaut um Mitternacht, die neue Serie vom modernen Gruselmeister Mike Flanagan. Erstaunlicherweise ist das heute die vielleicht leichteste Serie unserer drei Kandidaten, obwohl es darin um Horror in einem Hospiz geht, aber dazu später mehr. Lieber Jan, wir starten ja heute mit This England. Ich wollte dich mal fragen, was war, bevor du This England gesehen hast, dein beängstigendster Film über Pandemien oder Seuchen, die du kennst oder den du kennst, oder Serie, ist auch erlaubt.
Beängstigend, also ich hab tatsächlich echt schon ganz schön viele Pandemiefilme gesehen und habe auch schon drüber geschrieben, so warum eigentlich Pandemien oder Viren als Gefahr aus dem Nichts so wahnsinnig viele fiktionale Formate nach sich ziehen. Ich finde tatsächlich, dass Outbreak ein sehr gut gemachter Viren.
Petersen, ne? War das damals?
War das von Petersen? Ich weiß nicht, mit Dustin Hoffman schon, ja. War das ja, so. Ja. Also schon ein Blockbuster, der als erster so dieses Virus-Ding so in die Konsequenz geführt hat, dass da auch so rechtliche Grauzonen ausgelotet werden, ob man einen Hotspot bombardieren müsse, damit das Virus nicht spreadet und so. Hm. Und ich habe das immer noch in Erinnerung, dass das ein sehr dicht inszenierter, sehr brutal psychologischer Film auch war, der das schon ganz gut zusammengefasst hat, aber es gibt ja tausende von diesen Formaten und die sind halt dann manchmal auch von RTL und heißen irgendwie sowas wie das Virus, das aus der Kälte kam oder sowas und führt oftmals zu ganz schönen Bullshit-Formaten. Aber das habe ich noch in Erinnerung als etwas, das mich damals sehr rangezogen hat an das Thema.
Ja, Outbreak habe ich auch gesehen, fand ich gut damals, aber was mich richtig so beängstigt hat damals, es war ja dann ungefähr knapp zehn Jahre vor Corona, war halt Contagion von Steven Soderbergh. Ich musste auch, als damals Corona losging, ständig an Contagion denken und hatte auch die ganze Zeit mal vor, den zu sehen. Ich glaube, der ist tatsächlich auch bei dem Streamingdienst, wo er läuft, relativ oft abgerufen worden. Ich habe das mal gecheckt, ich habe es dann aber doch nicht gemacht, aber den fand ich damals wirklich sehr, sehr beklemmend. Und ich musste noch an einen Film denken aus meiner Kindheit. Und zwar, kennst du Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, auch so ein bescheuerter deutscher Titel, weil die erste Überraschung dann schon im Titel verraten wird. Kennst du den?
Ich glaube, vom Namen her.
The Andromeda Strain. Ja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Der ist von 1971, nach dem Roman von Michael Crichton damals schon. Regie Robert Wise. Da geht es halt darum, dass die irgendwas einschleppen und dann die Leute sterben. Und das ist aber mehr so, dass sich irgendwelche Menschen in so einem Labor abschotten. Und das ist mehr so ein beklemmender Laborfilm.
Und das war so in den 70ern, das war so die Zeit der ersten großen Zivilisationsmüdigkeit, wo diese ganzen Erdbebenfilme und Flugzeugabsturzfilme plötzlich kamen und havarierende Atomkraftwerke, die halt gezeigt haben, vorher war immer so Technik-Euphorie und plötzlich gab es so die erste Skepsis und die erste Back-to-the-Nature-Bewegung wieder, also die siebte wahrscheinlich. Und da fielen halt solche Formate ganz gut rein, nehme ich mal an.
Genau. Ja, und jetzt wollen wir über This England sprechen. Miniserie bei Sky, eine britische Sky-Serie. So recht unterschiedlich lang, 45 bis 77 Minuten habe ich mal gesehen. Läuft seit gestern, Donnerstag, 6.10. komplett bei Sky. Und was ich interessant fand, nur original mit Untertiteln, weil ich hatte schon sehr, sehr große Angst. Aber ich habe es mir auch gleich dann mal angeguckt. Wollte sehen, oh, haben sie eine deutsche Synchronisation? Weil die Pressescreener, die wir bekommen haben, waren nur Englisch ohne Untertitel. Aber das wäre natürlich eine Herausforderung gewesen, ne, das auf Deutsch zu synchronisieren.
Das wäre eine Herausforderung geworden, die mit Sicherheit gescheitert wäre. Und es war tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen und mir auf die Schulter klopfen, dass ich tatsächlich überhaupt irgendwas verstanden habe von dieser Serie original ohne Untertitel. Das spricht dafür, dass ich mit Englisch echt ganz gut klarkomme, weil die Leute sind da am Nuscheln und insbesondere Kenneth Branagh als Boris Johnson hat da ein komisches Idiom, hat da so ein Murmur, dass er meistens auch immer noch so von der Kamera abgewendet in den Raum reinbläst und so. Ganz schwer zu verstehen, aber trotzdem.
Man hört sich rein, ne?
Man hört sich irgendwie rein und es gibt so ein paar Figuren, die man sehr gut verstehen konnte, dadurch hat es dann alles in allem relativ gut geklappt. Aber ja, es hätte auf gar keinen Fall geklappt, das zu synchronisieren und für Sky gut, dass sie Untertitel
geschaltet haben. Stell's doch mal ein bisschen vor, was wird erzählt?
Na, wir erleben im Grunde genommen die ersten so 4-5 Monate der Covid-19-Pandemie, die sich so ein bisschen deckt mit den ersten 4-5 Monaten Regierungszeit von Boris Johnson, der kurz vorher gewählt worden ist. Und auch tatsächlich so um Weihnachten herum fand die Wahl statt, also kurz vor Weihnachten fand die Wahl statt, kurz danach wurde er vereidigt. Entschuldigung. Und wir erleben also sozusagen, wie die eine Katastrophe mit der anderen Katastrophe korreliert, nämlich eine Pandemie, die extrem rigides Regierungshandeln erfordert, gepaart mit einem Premierminister, der genau das Gegenteil macht, nämlich einerseits eigentlich meistens abwesend ist. Es ist ein guter Twist in dieser Serie, dass man ihn fast nie sieht, wenn in den ersten Wochen und Monaten die Krisenstäbe tagen und halt versuchen, das Land einigermaßen auf Kurs zu halten. Zum anderen, wenn er denn mal da ist, dann macht er eigentlich nur dumme Witze oder sorgt für gute Laune im Konferenzsaal. Er ist halt eher so eine Ulknudel. Er ist überhaupt kein Politiker und das wollte er ja auch nie sein. Und Kenneth Branagh spielt den halt so als so einen abwesenden Clown, der dieses Land immer tiefer ins Chaos stürzt, wird aber gleichzeitig korreliert über die Teile hinweg, also über die 6 Teile hinweg, mit zwei anderen Politikern, die eine große Bedeutung damals gespielt haben, zum Teil heute immer noch spielen. Das ist auf der einen Seite Dominic Cummings. Ja. Das ist so der Spin-Doktor, der Einflüsterer von Boris Johnson
gewesen. Eigentlich auch der den Brexit sozusagen, den man für den Brexit verantwortlich macht, weil der hat die Kampagne, glaube ich, gemacht. Und da gab es auch schon mal so ein Doku-Drama drüber oder sogar ein Zweiteiler. Da hat, glaube ich, Benedict Cumberbatch hat den gespielt.
Ja, passt.
Er ist im Prinzip der Mann hinter dem Brexit, soweit ich das weiß.
Genau.
Der geniale Spin-Doktor.
Ja, und er ist auch so ein diabolischer Spin-Doktor, ja. Der immer nur so flüstert, gleichzeitig aber ein totaler Technokrat, also ein Pragmatiker und Opportunist, der schaut, wie die Pfannen im Wind der politischen Sichtweisen des Wahlvolkes, wie man so sagt, hängen. Und danach die Politik ausrichtet und deswegen auch gar nicht so gegen massive Maßnahmen war, aber immer im Hinterkopf hatte, dass das alles die Wirtschaft nicht gefährden dürfe und sowas. Und auf der anderen Seite, die zweite Person ist Matt Hancock, der Gesundheitsminister, oder ich weiß nicht, ob die Gesundheitsminister heißen in England, aber sowas in der Art, der immer der rationale Mana war, der immer darauf gedrungen hat, dass Maßnahmen ergriffen werden, dass sie schnell ergriffen werden, dass schnell geimpft wird, dass schnell getestet wird, viel getestet wird, alles, was überhaupt nicht funktioniert. Und wir betrachten diese drei Personen fasziniert, wie sie miteinander und gleichzeitig gegeneinander durch diese Krise schlingern, die aber dann auch so ein bisschen geschildert wird wie so eine Art so dokufiktionales Emergency Room oder sowas. Man sieht irrsinnig viel Szenen im Krankenhaus oder in Krankenhäusern, wo die Leute halt um ihr Leben kämpfen, wo vor allem auch das Klinikpersonal um das Leben ihrer Menschen, ihrer Patienten und Patientinnen kämpft. Und das wird in der Regel, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt, tatsächlich inszeniert. Es kommen immer mal wieder tatsächlich dokumentarische Fetzen rein, auch von Boris Johnson selbst am Anfang. Aber das ist größtenteils inszeniert und das ist sehr, sehr intensiv inszeniert. Und das macht, finde ich, auch ein bisschen das Wesen dieser Serie aus, die ja, wie ich mir vorstellen könnte, aber auch einigen Leuten zu viel geworden ist.
Also die Serie hat, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, sehr geteiltes Echo gefunden. Also ich habe sogar mal bei Rotten Tomatoes geguckt, da hat sie knapp unter 50%.
Und das ist richtig.
Das ist richtig schlecht. Ne? Mhm. Und im Prinzip richtig beurteilen kann man das ja eigentlich nur, oder man sollte sich nach der englischen Presse richten. Da ist das ganze Ding auch schon ein bisschen früher gelaufen, nicht sehr viel früher, aber das ist so vor 3 Wochen oder so angelaufen. Und da gibt es zum Beispiel Zeitungen wie die Times, die hat es gelobt. entpuppt als sehr, sehr intensiv, aber auch ein bisschen davor gewarnt, dass es gefährlich sei, weil eben die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentarischem manchmal nicht zu erkennen ist. Ne? Ich nenne das so ein bisschen, auch wenn es eine ganz andere Art von Inszenierung ist, so ein bisschen The Crown, den The Crown-Effekt. Weil wenn du jetzt dich mit dem englischen Königshaus beschäftigst und hast The Crown gesehen, dann hast du ganz viele Bilder im Kopf, die ja original nachinszeniert sind, aber du weißt natürlich nicht, was in den stillen Kämmerlein gesprochen in Wahrheit gesprochen wurde. Du kennst es aber aus der Serie und du glaubst, diese Menschen zu kennen, wie Prinz Charles ist oder war, als er jung war, und die Queen und so, weil du The Crown gesehen hast und weil es eben so perfekt inszeniert ist. Ne? Und hier hast du eben auch, da werden die dokumentarischen Aufnahmen gemischt mit den inszenierten, und dazu kommt halt noch, dass der Boris Johnson von Kenneth Branagh, der kommt dem so beängstigend nah, also mit Maske und Sprache, die er sich angeeignet hat, dass du da auch nicht immer erkennen kannst, oder klar, wenn das Gesicht, wenn die Kamera ranzoomt und du siehst, ach ja, so ein bisschen andere Gesichtszüge hat der Branagh doch, aber das ist schon täuschend ähnlich.
Und ich finde sogar, dass es ein bisschen drüber ist, weil man sieht immer wieder auch Boris Johnson selbst, wie er vor der Presse, also meistens in so offiziellen Situationen, wie er vor der Presse spricht, wie er mal hier und da den Wagen verlässt und zu irgendeiner Konferenz geht und sowas. Und wenn er da redet, dann redet er, hat er zwar immer diesen komischen Duktus, der so leicht humoristisch ist, mal so leicht wellig, so von der Klangfarbe her und sowas, aber eigentlich relativ straight in der Art, wie er spricht, es sei denn, er verhaspelt sich und verläuft sich in irgendwelchen Sortisen.
Seine Sprache ist ein einziges Verhaspeln, was dann aber doch immer dann doch noch zum Ziel kommt.
Genau, es kommt immer zum Ziel.
So eine polterige Sprache ist das.
Ja, und aber tatsächlich, Kenneth Branagh spielt ihn noch knalltütiger. So, und da ist wirklich, der kommt nie so richtig auf den Punkt. Und seine Sätze schweifen immer ab. Und er fängt immer einen neuen Satz an, während der alte noch gar nicht beendet ist und sowas. Und ich glaube, er persifliert ihn teilweise auch ein bisschen.
Ich habe auch gedacht, als ich zum ersten Mal den Branagh dann in der Rolle gesehen habe und klar war, das ist jetzt der Branagh und nicht der Johnson, weil am Anfang siehst du relativ viele dokumentarische Bilder von Johnson, da habe ich gesagt, nee, komm, so redet der doch jetzt nicht in echt. Ne? Die erste größere fiktionale Szene im ersten Teil, da feiern sie, glaube ich, den Wahlerfolg. Da kommt er irgendwie in so ein Büro, wo viele Anhänger und Vertraute sind, und dann hält er so eine Rede. Da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt ja total drüber. Aber wenn man die englische Presse studiert, ich habe ein paar Sachen gelesen, dann sagen die eigentlich alle, dass die Sprache perfekt wäre. Also, dass er den wirklich eins zu eins. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir kennen aus den Nachrichten vielleicht eher den etwas glattgebügelteren Johnson, der halt so vor der Kamera dann versucht, sich zusammenzureißen, ein bisschen klarer zu sprechen. Aber wenn man als Engländer oder Brite jetzt den Johnson vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen kennt, wie er so in lockereren Zusammenhängen redet, dann trifft es das vielleicht sogar.
Glaube ich sofort so. Also ich glaube tatsächlich, es geht ja auch, die These des Films ist ja auch die, dass die Katastrophe, die ohnehin bestanden hat, durch diese Katastrophe noch katastrophaler wurde. Und das ist ja auch das, was die Serie bis zum Ende trägt. Und dann neigt man, glaube ich, automatisch da ein bisschen dazu, die Katastrophenursachen so ein bisschen zu überspitzen. Und das passiert aber tatsächlich, ich habe mir daraufhin auch noch so ein paar Videos angeguckt, also bei YouTube so ein bisschen Found Footage, so was er so alles von sich gegeben hat. Und er ist ein bisschen straighter in der Sprache, aber er ist natürlich trotzdem, also auch gerade in solchen Situationen, weil dieser Pepper Woods-Geschichte oder wenn er versucht, so die harte Realität weich zu zeichnen, dann verrennt er sich so in seinen ulkigen Gedanken. Von daher ist es tatsächlich nicht so voll daneben. Aber es wirft natürlich auch noch eine andere Frage auf, also die eine Kritik an dieser Serie möglich macht, nämlich ob es nicht ein bisschen zu stark auf die Figur von Boris Johnson und diesem Komplettversagen seiner Person zugespitzt wird. Also ob sich sozusagen das englische System nicht so ein bisschen in einen Vollidioten wie Boris Johnson flüchtet, um zu sagen, mit jedem anderen hätten wir das einigermaßen hinbekommen, aber mit dem war das unmöglich. Und das ist die Frage. Wäre das möglich geworden mit dem völlig heruntergekommenen Gesundheits- und auch politischen System in Großbritannien oder in UK, diese Krise auch nur annähernd besser zu gestalten, wenn da jemand anderes an der Spitze gewesen wäre.
Na gut, es gibt ja kaum, es gab in den verschiedenen Phasen der Pandemie immer wieder mal Lob oder Kritik, scharfe Kritik an verschiedensten Regierungen, die man so jetzt, keine Ahnung, in Europa oder auch in anderen Ländern, die man verfolgt, aber dass so jemand von vorne bis hinten irgendwie eine super Figur abgegeben hat, das war vielleicht, dass das nicht passiert, das liegt vielleicht auch ein bisschen im Wesen der Krise.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel, der Guardian hat das Ding komplett verrissen. Da habe ich die Kritik komplett gelesen. Bei der Times konnte man es nur anlesen, aber das Urteil lesen. Und der Guardian hatte zwei Argumente. Einmal, und das muss man natürlich hier erwähnen, diese Partygate-Affäre, die kam so spät raus, dass die Serie schon abgedreht war. Mhm. Und deswegen findet die da gar nicht statt.
Ja.
Das ist natürlich, und deswegen schreiben sie zu Recht, die Serie hat einen extrem authentischen Look und extrem authentischen Ansatz, aber erzählt praktisch nicht die Wahrheit, weil die, ja.
Ne, aber da, also, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das, ich glaube, dass die, dass sie dafür nicht lange handelt. Also die ist halt, Partygate nahm halt erst im zweiten und im dritten Lockdown richtig Fahrt auf. Hm. Und in den ersten, im ersten Lockdown, wo das hier spielt, und im zweiten, also das geht ja im Grunde nur ins Frühjahr 2020 rein, diese Serie. Zumindest von dem, was ich gesehen habe, da habe ich da irgendwas verpasst.
Ja gut, es geht, die Corona-Krise geht Januar, Februar, März 2020 los und ich glaube, die Serie deckt dann 4 Monate oder sowas.
Genau, ne? Das geht so bis April, Mai und ich weiß gar nicht, also jetzt aus meinem politischen Restwissen über diese Zeit hinaus, ob er damals Partys gefeiert hat oder ob das nicht in den dritten, vierten, fünften Lockdowns war, um den Jahreswechsel 2021, 2022.
Das deswegen müssten wir jetzt nochmal checken, aber da sich checken. Sehr viele englische Medien drauf festgelegt haben, dass die Serie leider deswegen wertlos sei, weil sie nicht die Wahrheit erzählt, weil Partygate ausgelassen wurde und die Guardian hat sich dann noch zu der Aussage hinreißen lassen, dass es aus der andere Grund, warum die Serie veraltet wäre, weil Johnson nicht mehr Premierminister ist und jetzt jemand dran ist, der noch schlimmer ist.
Ja, also würde ich sofort unterschreiben, aber ich würde die Serie da tatsächlich in Schutz nehmen, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass es eine Fortsetzung davon gibt, wenn sie läuft so. Das heißt, vielleicht könnte man das noch weiter beleuchten, tiefer beleuchten, was danach gekommen ist. Und zum anderen klingt das jetzt so, als wenn die Serie irgendwie zu freundlich
wäre.
Boris Johnson umgegangen wäre und das tut sie mitnichten.
Nee. So, das wurde auch kritisiert, dass er zu sympathisch rüberkäme.
Naja, er ist, glaube ich, aber auch, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, wenn du mit dem gut befreundet bist und sitzt bei dem beim Bier zu Hause, hast du eine super Zeit mit dem. Ja. Und der ist wahrscheinlich auch jemand, der, wenn du mit dem gut kannst, dass er dir auch unter die Arme greift. So, das will ich dem überhaupt nicht absprechen, aber als Politiker ist er halt eine Vollkatastrophe. Und diese Vollkatastrophe wird in einer so liebevollen Akribie ausgewalzt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass Michael Winterbottom, der das Ganze als Showrunner betreut hat, dass der irgendwie versucht hat, Boris Johnson Schutz zu nehmen. Das finde ich, also das ist tatsächlich ein absurder Vorwurf.
Ja, wir haben jetzt sehr viel Negatives über die Serie gesagt und ich hatte auch die allererste Berührung, die ich mit der Serie hatte, war ein Verriss und ein Daumen nach unten bei den Kollegen von der TV Spielfilm, die es, glaube ich, als geschwätzige, langweilige Serie oder sowas abgestempelt haben. Ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich war geschwätzig, das Wort war irgendwie drin. Und dann wolltest du das machen und ich habe gedacht, okay, guckst mal rein und ich muss sagen, mir hat die Serie auch gut gefallen. Mhm. Also die hat Stichwort Contagion, die hat eine unglaubliche Intensität, diese sehr, sehr aufwendige, quasi dokumentarische Inszenierung mit sehr vielen Schauplätzen, mit sehr vielen Personen, was in so einem engen Zeitkorsett mit so einer eingeblendeten Uhr, jeden Tag werden da die neuen Infektionszahlen eingeblendet und so eine Opferuhr läuft hoch und so. Klar, das sind keine Mittel, die ganz neu sind, aber ich finde, die funktionieren hier unheimlich gut. Das ist ein wirklich sehr beklemmendes, echtes Gefühl einer weltweiten Katastrophe, was man hier bekommt, wenn man dem zuschaut. Es ist, ich finde, sehr, sehr dicht inszeniert. Was natürlich, und das ist die andere Kritik, was man bei so einer Geschichte, bei so einem Panoptikum einer Katastrophe halt nicht machen kann, ist, klar, man kann es machen, aber es macht die Serie nicht, dass man sich ganz stark auf einzelne Charaktere konzentriert, dass man mit Charakteren, okay, der Johnson vielleicht, aber dass man mit verschiedenen Charakteren mitleidet, dass es da extrem lange Szenen gibt. Es ist eher eine schnell geschnittene Serie, aber ich finde sie schon sehr intensiv.
Ja, aber sie macht ja so ein bisschen sozusagen so eine Bevölkerungskasuistik. Also sie pickt sich immer wieder einzelne Personen raus, mal jemand im Gesundheitssystem, mal ein Familienvater, der, obwohl er topfit ist, sportlich und keinerlei Vorerkrankungen hat, plötzlich Covid bekommt und dann auch ich will nicht zu viel verraten, aber der halt richtig krass in Schwierigkeiten gerät und sowas, und der wird verfolgt. Es werden Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, verfolgt. Es werden Leute, die im Umfeld von Boris Johnson und der Regierung arbeiten, verfolgt. Das heißt, es gibt immer wieder so kleine Persönlichkeitsstudien, die dann aber ins Verhältnis gesetzt werden zu den Persönlichkeitsstudien derjenigen, die tatsächlich Entscheidungen tragen können. Und da dann halt insbesondere die ich jetzt genannt hätte, Dominic Cummings, Matt Hancock, die Freundin von Boris Johnson, die
Carrie Simmons,
die von Anfang an
Ophelia Lovibond.
Wahnsinnsname. Ja. Mhm. Die von Anfang an schwanger ist, die das sehr gut macht, ja. So. Die auch immer so dazwischen hängt. Die ist halt eigentlich, sie ist so eine Ultra-Grüne, also so eine Naturschützerin, und schafft es auch tatsächlich, Boris Johnson dahingehend zu infiltrieren, dass er sich mehr für Umweltschutz interessiert. Durch sie ist das wahrscheinlich, also zumindest eine These, dass das durch sie passiert ist. Und das ist ja auch nochmal so ein Ding so, jetzt haben wir Liz Truss anstelle von Boris Johnson bekommen, und alles, was an der eigentlich anders ist, ist, dass sie sich für die Umwelt null interessiert. Hm. Also sie ist genau dieselbe ordo-ultraliberale Knalltüte wie Boris Johnson, die macht, worauf sie Bock hat, so um ihre Klientel zufriedenzustellen, aber sie interessiert sich nicht für Umweltschutz. Also von daher vom Regen in die Traufe.
Ich fand eigentlich bei der Figur von Johnson auch ganz interessant, dass er so einer ist, der immer in eigentlich so ein bisschen abwesend scheint, der in verschiedenste Richtungen so abgelenkt wird. Dann gibt es immer diese Szene, er hat ja 4 Kinder aus seiner ersten Beziehung plus ein uneheliches Kind und jetzt mittlerweile 2 ganz kleine Kinder mit der neuen Partnerin. Und zu diesen ganzen großen erwachsenen Kindern hat er anscheinend, so wird es jedenfalls in der Serie gezeigt, irgendwie eine nicht ganz intakte Beziehung, weil er denen ständig versucht, die zu erreichen und spricht denen auf die Mailbox. Das ist so eine. Und man sieht aber, während er ganz, ja, hier ist Dad und sowas da empathisch auf den Anrufbeantworter spricht, aber das eben auch so abhakt wie so ein Regierungstermin. Jetzt muss ich noch meinen 4 Kindern auf die Mailbox sprechen. Dabei spürt man trotzdem gleichzeitig so eine Traurigkeit in seiner Stimme oder in seinem Schauspiel. Das macht der Brennick halt auch genial, ja. Wie er darüber trauert, dass er eben keinen engeren Kontakt hat zu seinen Kindern. Und so sieht er eigentlich, er redet unheimlich viel. In jeder Situation, das ist auch, wenn er da durch Downing Street Number 10 geht und überall wuseln die Leute rum, er hat für jeden einen Spruch. Er geht so durch und überall kriegt jemand einen lustigen Spruch. Und
so ein Dampfplauderer.
Ne? Aber wenn er dann im Gespräch ist, flüchtet er eben oft in Shakespeare-Zitate, weil das ist so ein bisschen der Running Gag oder der rote Faden in der Erzählung. Eigentlich will er, also ein riesen Shakespeare-Fan, This England ist ja auch so ein Wort aus einer Shakespeare-Geschichte, so ein Zitat, und er will eigentlich so eine Shakespeare-Biografie oder irgendwie ein Buch über Shakespeare schreiben, und er spricht ständig mit in Shakespeare-Zitaten.
Ja.
Das scheint so ein Steckenpferd von ihm
zu sein. Großer Moment ist für ihn, wenn er irgendwie so eine Epikur-Büste angeliefert bekommt. Das ist für ihn wichtiger als eine Konferenz über die Erhöhung der Testraten in England oder sowas. Also er ist tatsächlich, genau, er ist gleichzeitig so ein intellektuell Verkopfter, gleichzeitig so ein infantil unzuverlässiger Charakter. So. Und von daher nochmal, so wie er dargestellt wird, also den Vorwurf, dass er da irgendwie mit Samthand schon angefasst wird, der lässt sich nicht halten. So. Ich finde tatsächlich, es ist als Dramaserie, ist sie ein bisschen zu schnell geschnitten manchmal. Also sie ist zu, für so viel, wie sie verhandeln will, so viele Persönlichkeiten sie skizzieren will und so viele reale und irreale Ereignisse sie damit ins Verhältnis setzen will, dafür ist sie schlicht zu kurz. Also das ist tatsächlich mal eine Serie, die hätte für all das, was sie in diesen ersten 6 Teilen macht, hätte sie locker nochmal 2-3 mehr vertragen können.
Gut, dann hättest du, also ich glaube, die meisten Leute schreiben, sie ist zu lang, weil sie halt, weil sie halt so quasi dokumentarisch ist, und dann sind halt diese über sechs Stunden, die wir sehen, schon ganz schön lang. Aber das ist halt dieser Inszenierungsstil. Ich habe mir mal, der Showrunner, das ist ja Autor und Regisseur Michael Winterbottom, ich habe mal geguckt, ich kannte den Namen, ich mochte mal sehr, der ist, glaube ich, so in meinen Fokus ist er geraten mit 24-Hour-Party-People, diese Geschichte über das Entstehen der Rave-Szene in Manchester. Hast du den damals gesehen? Mhm. Weil das war auch schon so ein Film, als ich den damals gesehen habe, da habe ich sehr drüber gestaunt, über die Inszenierungs- Art, weil du ganz oft nicht wusstest, ist das jetzt dokumentarisch oder ist inszeniert? Und da ist der Winterbottom wirklich ein Meister. Und er, also das hat er halt hier auch. Und dann hat er natürlich viele politische Stoffe gemacht. Welcome to Sarajevo, The Road to Guantanamo. Dann hat er mal diese für so einen Skandal in Canvas, glaube ich, gesorgt mit diesen 9 Songs. Das war so ein Porno mit echtem Geschlechtsverkehr.
Ja, wobei er für dieses Sarajevo-Ding hat er, glaube ich, sogar die Goldene Palme bekommen.
Er hat Preise. Er ist ein hochdekorierter Mann, aber eben auch ein Mann mit einem sehr eigenen, sehr radikalen Inszenierungsstil. Mhm. Den muss man mögen. Und ich war überrascht. Ich habe es gemocht. Also mich hat es reingezogen. Habe mich aber auch ein bisschen darüber gewundert, dass die Kritiken doch unterm Strich sehr, also die schlechten überwiegen.
Aber wenn du, wenn du sagst, der Guardian kritisiert vor allem die 2 Punkte, die du genannt hast, dann sind es Punkte dessen, was fehlt und nicht Punkte dessen, was drin ist. Und wenn ich mir das anschaue, was drin ist, ist das eine Serie, die ich unbedingt empfehlen würde, weil die wirklich sehr, sehr fesselnd ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes fesselnd. Du kannst nicht aufhören, die zu gucken. So, also es ist der einzige Grund, warum ich aufgehört habe, war, weil ich drüber war. Also ich hatte zu viel Input. So, aber die ist wirklich richtig, die ergreift einen, diese Serie. Und das finde ich für so eine realfiktionale Politik-Satire, die sie ja auch fast ein bisschen ist.
Satire ist es nicht, finde ich.
Naja, weil er so
ein Typ ist. Die,
nee, ist keine, nee, du hast
die, recht. Die Anteile einer Satire hat, aber wahrscheinlich, weil das Vorbild selbst ein Clown ist.
Ja, genau. Nee, ist keine Satire. Also es ist halt, wenn dann überhaupt so eine Realsatire, die ihren Humor aus der Absurdität des Wirklichen zieht. So. Ich kann das nur empfehlen. Schaut euch das an. Es ist wirklich eine Serie, die was Besonderes ist. Und wenn sie streitbar ist, ist sie ja umso besser.
Also ich glaube auch, wenn man sich eine Folge anguckt, wobei ich sagen muss, die 2. Folge hat mich dann noch mal mehr reingezogen. Also es ist ja oft so, wenn je mehr du gesehen hast, wenn du jetzt nicht völlig anti bist und es dann einfach insgesamt eine Quälerei ist, weiterzuschauen, wird's ja meistens besser, wenn du schon mal Ansätze findest. Also von uns ist es wirklich eine Empfehlung. Auch glaub nicht, was da draußen geschrieben wird.
Daumen hoch, TV-Spielfilm.
Daumen hoch von uns für This England auf Sky. Ab sofort komplett anzusehen, zu bingen, wenn man es aushält, die 6 Stunden.
Wenn man es aushält.
Kommen wir zu unserem 2. Thema. Und zwar eine Serie, die nur in der Arte-Mediathek läuft. Die heißt Eine ganz gewöhnliche Frau. Dafür gibt es da aber auch schon 2 Staffeln, 9 und 8 Folgen, also insgesamt 17 Folgen, à 45 Minuten. Kommt aus Russland, ist eine preisgekrönte russische Dramaserie, also nicht nur in Russland preisgekrönt, sondern beim europäischen Serienfestival Serie Mania in Lille hat die Hauptdarstellerin Anna Mikhalkova hat den Preis als bessere Darstellerin 2018 gewonnen. Das war natürlich vorm Krieg. Und worum geht's da drin? Das ist eine schwarzhumorige, wie soll man sagen, Alltagskrimi-Groteske. Und zwar diese Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, ist eine Mutter, Ehefrau, hat noch 2 Töchter. Die eine ist so, vielleicht 16, ist ein Teenager, die sich halt so rumtreibt. Die andere ist eine 8-Jährige, also ein Kind. Und sie ist gerade mit dem 3. Kind schwanger. Sie ist so Ende 30, 40. Ihr Mann ist Chirurg im Krankenhaus. Und sie ist halt so in diesem Alltag, wie es halt so ist, wenn man schwanger ist und schon 2 Kinder hat und einen Haushalt zu führen hat und ein Blumengeschäft, was sie leitet, ist sie ziemlich viel unterwegs am Handy, muss irgendwelche Sachen regeln und dann kriegt man aber relativ schnell mit, dass sie irgendwie im Geheimen noch so einen Nebenjob hat. Und zwar ist sie Zuhälterin von einem, sie hat verschiedene junge Frauen, die sie anleitet. Da hat sie auch ein 2. Handy, die sie eben vertickt in irgendwelchen Hotels, wo sie Männer treffen, diese Frauen. Und und letztendlich von diesem Doppelleben weiß niemand was. Und insofern ist die Serie so ein bisschen wie Breaking Bad mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Aber gleichzeitig, was ich ganz interessant fand, war, dass sie auch so ein, fast schon auf so eine, dokumentarisch ist jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf eine recht naturalistische Art diesen Alltag da in Moskau leben, die, glaube ich, zeigen, wie die Leute so verschiedenen Generationen agieren, wie sie arbeiten, wie sie miteinander umgehen. Und was ich toll finde, diese Serie, die läuft auf Russisch mit deutschen Untertiteln. Ja. Und dadurch hat man ein sehr irgendwie so einen authentischen Look und Feel. Man hat so den Eindruck, man guckt in eine Gesellschaft rein, jetzt mal abseits dieser Krimi-Groteske, die man nicht so kennt.
Die man auch anders erwartet. Wir haben ja alle gerade ein sehr, sehr medial gefärbtes, also auch kriegsgefärbtes Bild von Russland, glaube ich. Und es ist total schwer, dieses Land jetzt einfach mal wertfrei, also die Menschen vor allem darin wertfrei zu betrachten. Und diese Serie gibt uns ein bisschen die Möglichkeit dazu. Das Erste, was ich daran gut fand, ist, dass du, man sagt dann immer so ein bisschen Stereotyp, dass du so in die russische Seele blickst. Aber ich glaube, sie wird, kommt da tatsächlich ein bisschen zum Tragen.
Ja.
Die sind nämlich alle, die Figuren sind, haben alle so eine Grundmelancholie, aber gleichzeitig auch so eine Härte im Umgang miteinander. Also wie die miteinander reden, das ist immer, die beschimpfen sich permanent. Selbst Leute, die sich wohlgesonnen sind, die beschimpfen sich ständig und meinen,
dass aber... Gehen extrem ruppig miteinander um.
Auch in der Familie. Aber das ist trotzdem, ist da so eine Herzlichkeit, von der ich jetzt mal behaupte, ohne dass ich da auch nur die geringsten empirischen Daten mit reinbringen kann, dass das der Mentalität der Menschen da, zumindest in Russland, Moskau, durchaus entsprechen könnte. Also wir erleben da wirklich hochinteressante Menschen, die wir so noch nicht gesehen haben. Also zumindest, wann hat man schon mal eine russische Serie im Mainstream-Fernsehen gesehen oder sowas? Ich glaube, das gab es fast noch nie.
Das war auch genau das, was mich da reingezogen hat. Ich habe dem Ganzen mal so einen Try gegeben. Ne? So Arte hat mal so ein paar Folgen rumgeschickt. Das wird jetzt sicherlich kein Blockbuster, dass die Leute sagen, oh, jetzt gucken wir uns mal eine Serie an aus Russland mit im Original mit Untertiteln. Aber ich hatte irgendwie so ein Gefühl, wie ich das so bei Filmen von den Dardenne-Brüdern habe oder bei Ken Loach oder Mike Lee, also so Leute, die praktisch so der englischen Gesellschaft oder bei den Dardenne-Brüdern der belgischen Gesellschaft, also so ganz normalen Leuten, dass man denen beim Leben zuguckt. Und das fand ich irgendwie wirklich bei der Serie sehr, sehr interessant.
Ja, wobei ich habe mir noch eine andere Analogie aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, dass es sowas, so eine Mischung aus den Sopranos und Breaking Bad wäre, gedreht von Guy Ritchie, weil es halt, ja. Es gibt ja noch diesen Krimi-Plot, der sich ständig in so Kettenreaktionen, wo jede Katastrophe macht, ruft eigentlich nur die Lösung jedes Problems löst nur zwei weitere Probleme hervor. Und es hat damit eine von den Prostituierten von Marina heißt sie, glaube ich,
Marina,
die stirbt.
Ja,
die Hauptfigur. Und dann geht es darum, wie geht sie mit dieser Situation um?
Sie müssen, ich glaube, man kann sagen, es passiert in der Mitte der ersten Folge, sie müssen eine Leiche entsorgen.
Und das ist echt Guy Ritchie-Style, so wie so krasse Kriminelle, die aber teilweise viel zu doof sind zum Kriminellsein, das versuchen halt irgendwie in den Griff zu kriegen.
Ja.
Und das ist schon auch wirklich witzig gemacht, ohne dass es jetzt was zum Schenkelklopfen ist oder sowas, aber es ist dadurch wirklich ein anderer Blick auf diesen ganzen Mikrokosmos, der uns jetzt gerade so schwarz gezeichnet wird, aber im Grunde auch erstmal nur aus Menschen besteht, die so versuchen, ihr Ding zu machen.
Es ist ja auch interessant, und deswegen werbe ich auch darum, mal in die Serie reinzugucken, wie normal und wie nahe uns diese Menschen sind. Also ob es jetzt die 16-jährige Tochter ist, die Geldprobleme hat, weil sie irgendwie, keine Ahnung, einen Moped zu Schrott gefahren haben oder so oder geklaut wurde, und machen sie so eine fingierte Drogenparty, wo sie mit Geld verdienen, oder die Kinder, die Erwachsenen, der Mann von ihr hat eine Affäre. Es ist alles so nah an unserer eigenen Gesellschaft dran, ne? Und wir sehen die Russen ja nur entweder als Bösewichte, klar, vom Politischen her, vom System her, oder wir wundern uns darüber, dass sie nicht schon längst den großen Aufstand gemacht haben und sich Putin entledigt haben, und dann heißt es immer, ja, die Russen, die sind so phlegmatisch und ergeben sich in ihr Schicksal. Also nein, diese Menschen sind ganz normal wie wir auch, die leben ein ganz normales, modernes Großstadtleben, wo sich das Kind drüber freut, wenn es jetzt zu McDonald's geht und nicht eben dass die langweilige Heimkost gereicht wird und wo man das Ballett schwänzen will und wo man ins Kino geht und eine Cola kauft und Popcorn und so. Und das ist einfach eine tolle Sache, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass es eigentlich Leute sind wie wir.
Ja, weil es auch so grotesk ist, dass wir glauben, das könnten nicht Leute so sein, die so wie wir sind, weil tatsächlich das Bild auf dieses Land und die Menschen, die dort leben, das ist so ideologisiert, und es ist fast unmöglich, das wertfrei zu betrachten, wenn du nicht selber mal eine Weile da gelebt hast, glaube ich, weil das medienvermittelte Bild ist eins, das sich einbrennt, aber wie jedes Medialverbindelbild natürlich teilweise in der Realität verankert ist, aber natürlich auch eins, das verfärbt ist. Und deswegen finde ich es so erfrischend, diese Serie zu sehen, die einen auch nicht mit Musik oder Kokolores ablenkt oder so. Ich glaube, die ist tatsächlich, kann mich überhaupt nicht an Musik erinnern da drin.
Das wäre sogar ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ich fand die Musik, da ist schon Musik, ja, aber es ist oft so lustige Begleitmusik, so wie so, als hätte man an der Bontempi-Orgel mal so einen Jazzrhythmus eingestellt, wo ich dachte, ach Gott, da hätte man fast noch ein bisschen mehr rausholen können, weil gefilmt ist die eigentlich sehr schön. Sehr professionell. Also das ist jetzt ist kein Inszenierungsstil, der einem irgendwas aufzwingt, der irgendwie besonders ist, aber es ist jetzt nicht so im Billig-Soap-Style mal so kurz runtergefilmt. Das ist schon ordentlich, die Bilder sind schon sehr ordentlich und bei der Musik hätte ich fast sagen können, hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich habe jetzt auch tatsächlich, es gibt ja 18 oder 19 Folgen jetzt, weil es zwei Staffeln gibt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wir haben die natürlich nicht komplett geguckt, also ich zumindest nicht. Oder hast du alle 19
Folgen? Nee, ich habe drei Folgen gesehen.
Ja, man fragt sich so ein bisschen, wie sie das mit dem Entsorgen der Leiche, ob das dann auch noch die zweite Staffel erreicht. Ich weiß, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
So viel muss man auch darüber nicht sagen. Ich schätze mal, es wird noch sehr viele Leichen zu entsorgen geben. Alles andere würde mich sehr wundern. Und also seien es physische Leichen, seien es halt irgendwelche im Keller. So.
Ja.
Und das, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Weile trägt. Ist jetzt ein bisschen abstrakt für mich, sich vorzustellen, dass es irgendwie über mehr als 20 Folgen trägt. Das kann ich nicht sagen. Die ersten drei fand ich wirklich sehr unterhaltsam und ich fand die gut und ich fand die vor allem auch auf eine leichte Art tiefgründig. Und deswegen, was mich auch wirklich richtig kickt, ist Russisch. Das ist eine so schöne Sprache, die würde ich so gerne sprechen.
Fand ich auch, ja.
Die hat gleichzeitig dieses Weiche und das aber, wenn du das Weiche dann aber so rau und derbe intonierst, kriegt das nochmal eine eigene Dringlichkeit und so. Es ist echt interessant, ein russisches Format zu sehen.
Allein wie die Namen ausgesprochen werden, ne? Dass dann immer die letzte Silbe wird grundsätzlich verschluckt.
Ja. Ja, das ist immer, wenn ich Worte erkannt habe, habe ich mich gewundert, dass die so halb so lang sind, wie ich sie mir selber vorgestellt hatte. Ja. Das ist auch interessant,
ja. Ich fand noch eine Sache ganz interessant, weil wir sagen immer, ja, Krimi, Groteske und Guy Ritchie und so. Und das ist natürlich auch letztendlich das, was die Serie wahrscheinlich zum Erfolg gemacht hat, weswegen sie ausgezeichnet wird. Aber ich finde es immer wieder interessant, wenn es dann so kurzzeitig kippt, eben hast du noch so eine typische groteske Szene oder auch so einen Spannungs- und Thrill-Moment und dann auf einmal gibt es einen Dialog, wo das ganz, ganz ernst wird, wo die Leute, die also sind ja vor allem Frauenfiguren, die da interessant sind, wo die eine neue Seite zeigen und da habe ich irgendwo, es gibt nicht viele Kritiken, die man finden kann zu dem Format, aber ein deutsches Kulturmagazin, wo ich was zugelesen habe, schrieb, dass sie sehr unterschiedliche Frauenfiguren zeigen, die ständig sich in alle möglichen Richtungen verändern können und dass es sehr überraschend und deswegen sehr gut wäre. Aber dass die Frauen, die ja so ein bisschen wie die Macherinnen, also die Männer sind ja eher so ein bisschen stumpf oder eben tatsächlich auch so ein bisschen verharrend, dass sie irgendwie alles so lassen wollen, wie es ist. Und die Frauen sind im Prinzip die Motoren in diesen ganzen Geschehnissen. Aber dass diese Frauen trotzdem in einer zutiefst patriarchalischen Gesellschaft agieren, obwohl sie eigentlich wie die starken Figuren in dieser Serie wirken. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken.
Total, ist auch interessant, den Frauen dabei zuzuschauen, wie sie sich gerade machen in dieser patriarchalen Gesellschaft und dass damit ja auch nochmal die patriarchale Gesellschaft als reines Konstrukt einer angeblichen Überlegenheit entlarven, weil die Typen, die da für sich beanspruchen, dass sie eigentlich die Geileren sind, sind den Frauen halt intellektuell und teilweise sogar körperlich auch unterlegen. So.
Und das ist ja trotzdem interessant, dass die, dass das so subtil irgendwie transportiert wird, genau dieser Punkt. Das fand ich nämlich vielleicht die größte Stärke der Serie. Ich fand auch überhaupt, dass sie so, ich weiß nicht, wie in Russland Zensur von Fiction funktioniert oder wie es gemacht wird, da wird man sicherlich auch nichts Regierungskritisches sagen können, aber es ist schon auch so ein bisschen so ein Arschtritt fürs System, finde ich, die Gesellschaft, die Serie, weil sie die Gesellschaft schon also auch so ein bisschen als kaputte Gesellschaft beschreibt. Mit vielen Lügen, mit vielen Dingen, die im Geheimen ablaufen, mit viel Betrug, mit viel Unehrlichkeit und so. Es ist keine explizite Systemkritik, aber ich eine Gesellschaftskritik ist ja immer auch ein bisschen eine Systemkritik.
Ja, also das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber dafür habe ich vielleicht auch noch nicht genug davon mitbekommen von der Serie. Vielleicht entfaltet sich das noch stärker. Also ich habe das halt...
Ja, ich fand es von Anfang an eigentlich. Ja.
Also ich meine, wenn man sich diese neue putinsche Doktrin anschaut, dass der Russe die überlegene Spezies ist, ja, im Grunde genommen sowas, das klappt dann natürlich nicht mehr. Das
ist es nicht, ne?
Dass es die besten Menschen sind und alle anderen sind denen im Grunde genommen so rezessiv unterlegen. Das funktioniert so nicht mehr, aber ich glaube nicht, selbst autoritäre Systeme greifen nicht so tief in die Kultur, also in die Alltagskultur ein, dass sie solche Bilder, die halt den Menschentypus irgendwie als charakterlich schwach darstellen dürfen, unterbinden oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also an dem Punkt ist es noch nicht Goebbels, der die Kultur dirigiert in Russland. Also.
Aber man muss eben sagen, es ist eine Serie voller ambivalenter Versteckspieler, Trickser, auch schwacher Personen. Mhm. Viele sind unglücklich mit ihrer Situation. Insofern ein sehr farbenreiches Gesellschaftsbild. Und denke mal, wie haben wir gesagt, 18, 19 Folgen, alle komplett in der Arte-Mediathek, schon seit 30.09. Schaut mal rein, dann wisst ihr, ob das was für euch ist.
Ja.
Kommen wir zu unserem dritten großen Thema. Und ich muss so ein bisschen meiner Anmoderation zufügen. Ich habe gedacht, wie kann man denn eine Serie, die The Midnight Club heißt, auf Deutsch Gänsehaut um Mitternacht nennen? Aber das ganze Ding beruht ja auf einem Roman aus den 90ern. Und dieser Roman heißt eben auf Deutsch auch schon Gänsehaut um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob der damals schon in der Übersetzung ob er in den 90ern schon übersetzt wurde und erschienen ist, aber vielleicht ist es auch einfach so ein 90s-Titel.
Aber das heißt jetzt nicht im Original irgendwie Gooskin
The Midnight Club ist
das. Ja, ja, eben. Ne? Also wenn das Originalbuch dann übersetzt Gänsehaut und Mitternacht heißen würde, dann hätte es einen Link in die deutsche Übersetzungsfantasie.
Nee, sie haben einfach die deutsche Buchübersetzung auch als deutschen Serientitel genommen.
Ja, macht natürlich einen so lächerlichen Titel habe ich, glaube ich, seit Rock'n'Roll und Himmeleis, zu dem angeblicher Jailhouse Rock übersetzt wurde anfangs in Deutschland.
Rhythmus hinter Gittern.
Rhythmus, ja, nee, aber Gänsehaut, nicht Gänsehaut, der hieß anfangs Himbeereis und Rock'n'Roll.
Ach, der Elvis-Film.
Der Elvis-Film, ja. Und das war so, in dem Film kommt kein Himbeereis vor. So. Aber da gibt's, glaube ich, viele schöne Geschichten über die Übersetzungspannen deutscher Filme, beziehungsweise internationaler Filme, die dann in Deutschland laufen. Das hat dieser Film auch nicht, das hat diese Serie auch nicht verdient, finde ich. Also um mal so in den Infight sozusagen zu gehen.
Du bist Mike Flanagan, Experte. Wir hatten ja seine letzte Serie, Midnight Mass, hier auch im Podcast. Das war meine erste Begegnung mit Mike Flanagan, weil ich seine alten Formate immer noch nicht gesehen habe.
Ah ja, okay, aber das ist aber interessant. Also weil Spuk in Hill House würde ich mir schon irgendwann
noch mal reinziehen. Ich weiß, du bist großer Fan. Ich muss es ja unbedingt noch sehen. Das ist jetzt, glaube ich, schon seine vierte Serie für Netflix.
Genau.
Und ja, worum geht's denn da drin?
Es geht um, wie so oft bei Mike Flanagan, um ein Gebäude letztlich. Also es ist ein Hospiz in den USA, in das die krebskranke Ilonka eingeliefert wird, die klassenbeste Superstar ihrer Highschool, und dann kriegt sie halt eine Krebsdiagnose und es stellt sich auch relativ früh gleich zu Beginn der Serie heraus, dass er nicht heilbar ist. Und sie wird also in ein Hospiz gebracht oder kommt in ein Hospiz, das sich in so einer verwunschenen Villa irgendwo in einer sehr natürlichen amerikanischen Landschaft befindet. Alles sehr schön da, alles sehr verwunschen. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass irgendwas in diesem Brightcliff Manor, wie es heißt, nicht stimmt. Also, dass da so seltsame Dinge vor sich gehen, dass den Leuten, die da drin leben, komische Gestalten erscheinen und so weiter. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass es ein Hospiz ist für Jugendliche, die keine Heilungsprognose mehr haben, also keine Heilungsaussicht mehr haben. Und das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Ich weiß von 8, die da sozusagen Sprechrollen haben. Ich weiß aber gar nicht, ob es noch weitere
gibt. Nein, ich glaube, es gibt tatsächlich 8 Personen also 8 PatientInnen in diesem Hospiz. Plus eine Ärztin, plus ein Pfleger. Mhm. Das sind eigentlich diese 10 Personen, die da leben.
Ja.
Und das ist das Ensemble.
Das ist das Ensemble. Also deswegen, es war mir nicht 100%. Ich glaube, es vielleicht noch andere Insassen gibt, die da gar nicht, die keine Rolle spielen. Aber ich glaube, das beschränkt sich auf diese 8. Und die haben nämlich nebenbei noch einen Club, der sich Midnight Club nennt, gegründet, wo sie sich immer nachts treffen um diese Zeit, also um Mitternacht, erzählen sich Spukgeschichten und haben einen Pakt geschlossen, nämlich dass die Person, die als erstes stirbt, zurückkehrt und den anderen sagt, wie es im Jenseits ist. So ungefähr habe ich
das ist die Grundidee verstanden. Eigentlich.
Das ist die Grundidee. Mhm. Ist natürlich ein bisschen bizarr, ist aber, glaube ich, auch tatsächlich so auf der fiktionalen Metaebene vor allem so als kleiner Anlass dafür gedacht, dass die sich da halt nachts hinsetzen und sich gegenseitig Spukgeschichten erzählen. Und diese Spukgeschichten nehmen immer so pro Folge eine Person darf erzählen, wenn sie da nachts sind, von diesen 8 sehr unterschiedlichen Charakteren. Und die wird dann gezeigt. Also diese Geschichte wird sozusagen visualisiert. Und
das ist ein Film im Film.
Ist ein Film im Film. Und besteht vom Personal her exakt aus denselben Leuten, die auch in diesem ansonsten in diesem Hospiz leben, aber eben in anderen Rollen und Funktionen. Und dann stoßen sie auf Geheimnisse, da, wo man sehr vorsichtig sein muss, was man davon verraten darf. Sie stoßen auf frühere Menschen, die da schon gelebt haben, und eine davon hat das überlebt. Offenbar, die ist halt so als Einzige, hat sie das wieder, oder zumindest als einzig Bekannte, hat sie es lebendig wieder verlassen, dieses Hospiz. Und sie gehen so ein bisschen dem Geheimnis dieses Mädchens auf die Spur. Und das ist die Geschichte, die halt die ganze Zeit im meist Dunkeln dieses leicht verwunschenen Hauses spielt.
Also man kann ja vielleicht sagen, dass diese Hauptfigur, diese Ilonka, übrigens ein schwarzes Teenager-Mädchen, die bei ihrem weißen Ziehvater oder Adoptivvater aufwächst. Sie haben ein sehr enges Verhältnis. Sie hat sich das übrigens selbst ausgesucht. Sie hat das irgendwie gegoogelt und hat gesagt, da möchte ich gerne hin. Die wird gespielt von Iman Benson, heißt die junge Schauspielerin. Ist auch schon, ich habe sie mal nachgeschlagen, 22 Jahre alt, soll wahrscheinlich so eine 16-Jährige spielen.
Ja, kann sie aber auch.
Kann sie auch. Und es gibt eben alle, ich glaube, sie hat Lungenkrebs oder so.
Ich weiß es nicht
mehr. Ich weiß es nicht genau. Sie haben alle unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt so einen jungen, sehr smarten Typen, gespielt von Igby Rigney.
Ich glaube nicht, dass die irgendjemand kennt, die Leute.
Der hat aber auch in Midnight Mass
mitgespielt. Ja, es sind ein paar dabei.
Der hat Leukämie. So. Dann gibt es ein Mädchen, ein irisches Mädchen im Rollstuhl. Die hat Knochenkrebs, gespielt von Ruth Cott und noch 5 andere Jugendliche. Ja. Also es ist so ein Ensemble auch von jungen Schauspielern, die ich vorher nicht kannte.
Ja, gibt aber auch ganz kurz, gibt auch einen AIDS-Fall zum Beispiel, und das ist auch wichtig, das spielt nämlich nicht in der Gegenwart, sondern das spielt zu Anfang der 90er Jahre.
Ja, wie der Roman, ne? Ich habe das ganz spät erst, ich habe die ganze Zeit immer erst gedacht, das spielt im Jetzt, im Hier und Jetzt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass die alle so ein bisschen mit Angst reagieren, als es hieß, ja, er hat AIDS und er hat dann irgendwie bestimmte AIDS-Symptome, die auch auf so einen Terminal State hinweisen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ja, Moment mal, die haben auch alle keine Handys. Und weil eigentlich ist es ja so ein zeitloser Ort, dieses alte Gebäude. Ich glaube, die haben das einfach so gemacht, weil die Geschichte halt aus den 90ern ist. Dieser Roman kommt aus den 90ern und haben sie diese Zeit genommen. Und Mike Flanagan, glaube ich, der so Anfang 40 ist, ist wahrscheinlich auch einfach seine Jugend.
Ne? Ja, und es ist natürlich auch ein Geschenk für so ein Format, Jugendliche zu erzählen, die nicht im Jahr 2022 leben, weil dann würden sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken, und wenn sie das nicht tun, wäre es sofort unglaubwürdig. So. Ja. Und deswegen ist es halt, wird es darauf hinauslaufen, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Formate aus dieser Zeit sehen, wenn es um Jugendliche geht und auch um Erwachsene mittlerweile. Weil du die sonst nicht einigermaßen analogen Interessenskonflikten und sowas zeigen kannst. Und deswegen, ich wusste es von Anfang an, ich habe es zwischendurch vergessen, habe dann auch gedacht, so, hey, die Klamotten, sind die eigentlich retro, sind die alt? So, nee, du könntest jetzt auch wieder rumlaufen, ist manchmal so ein bisschen arg hippie, manchmal so ein bisschen so Schurwolle-lastig, so diese grungige Späthippie-Zeit. Aber so alles in allem ist es nicht vordringlich, dass es in den frühen 90ern spielt.
Wie fandest du denn überhaupt den Ansatz? Weil ich sag mal, wenn man die Serie beschreiben will, mir kam so, es ist so ein Genre-Mix. Ich habe mich so erinnert gefühlt an so eine Coming-of-Age-Geschichte wie Club der Toten Dichter. Ich habe mich aber auch natürlich an den Club der Roten Bänder, also viele Clubs, zurückerinnert, ne, wo also auch Jugendliche vor diesem, also todkranke Jugendliche zusammengebracht werden in einer Erzählhandlung und es trotzdem darin eben auch um den Wert des Lebens geht und das, was man noch alles machen kann. Und gleichzeitig ist es ja ein Gruselformat auch, ne, und ein Mystery-Format. Ging das für dich alles so zusammen, dieser Genre-Mix in der Serie?
Also ja, schon, weil wir sind hier bei Mike Flanagan und da ist es halt einfach immer so, dass es gibt noch dritte Stockwerke unterm zweiten Basement und es gibt einfach Symbole, die sich in diesen Häusern, das spielt ja immer in Häusern oder zumindest immer so an Spots, die eine große räumliche Bedeutung haben. Also so auch selbst bei Midnight Mass spielte das halt in so einer Kirche, die sehr wichtig war, aber auch in den Häusern der Leute. Es hatte immer eine Bedeutung, wie die Räumlichkeiten aussehen. Und hier gibt es dann halt viel Symbolik und viel, viel Mystik und viel Metaphorik. Und das ist dann, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen zu sehr auf die 12. Also dass dann halt, wenn da irgendwie so ein Geist auftaucht, der, wo man sich fragt, ist der im Kopf der Person oder läuft sie da wirklich durch, dann scheppert irgendeine Fanfare. So. Ja. Und da ist er tatsächlich Oldschool Horrorregisseur und Filmemacher. Aber gleichzeitig ist es dramaturgisch so komplex inszeniert und oftmals um so viele Ecken gedacht, dass diese Schockmomente so ein bisschen intrinsisch werden. Also dass sie dazu da sind, die leisere Momente, wo die Leute versuchen, mit sich selbst im Klaren darüber zu werden, ist das hier real, passiert das in meinem Kopf oder passiert das wirklich, dass die dadurch immer wieder in die eine oder die andere Richtung kippen. Also so, weil das geht wirklich immer darum, passiert das, was mir hier passiert, bei mir? Bin ich das oder sind das die Umstände?
Ist ja natürlich auch ein schöner Erzähltrick, ist, dass die alle Medikamente bekommen, also Morphine und andere Medikamente, die ihre Schmerzen lindern sollen, die eben aber auch dazu beitragen, dass man eben so halluziniert. Das ist ein Punkt, aber ich muss dir recht geben, ich hatte auch am Anfang, als dann plötzlich diese klassischen Gruseleffekte, keine Ahnung, man dreht sich um und da steht irgendwie steht irgendjemand mit grünen Augen und keine Ahnung, vergammeltem Gesicht. Fand ich auch so ein bisschen willkürlich, wo ich dachte, hätte man jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, weil ich kann ja jetzt das nur mit Midnight Mass vergleichen. Da dauert es, glaube ich, 4 oder 5 Folgen oder 3 oder 4 zumindest, bis die ersten Gruseleffekte einsetzen. Mhm. Alles andere ist vorher Suspense und wird gar nicht gezeigt. Und hier geht er schon voll auf die 12. Vielleicht ist es dann auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier im Young Adult Universum sind, also praktisch Coming-of-Age-Geschichten erzählen von jungen Leuten. Und dass man da vielleicht einfach ein bisschen expliziter ist. Die ganze Serie ist optisch recht aufgeräumt, also explizit. Diese Jugendlichen sehen alle ziemlich gut aus, die sehen auch viel zu gut aus, bis auf die eine, die im Rollstuhl sitzt, die hat so ein bisschen was Kaputtes, aber die anderen sehen alle noch eigentlich aus wie das blühende Leben, auch wenn sie zwischendurch mal aufs Klo müssen, um sich zu übergeben. Die ganzen Räumlichkeiten, das meinte ich vorhin in der Anmoderation mit, das ist vielleicht die leichteste Serie, das ist ja nicht schwer zu gucken. Ne? Das ist auch nicht deprimierend, obwohl wenn man denkt, also hier Leute, guckt euch mal eine Serie an, das ist eine Gruselserie über sterbenskranke Jugendliche im Hospiz, da wird man ja nicht sagen, ach du liebe Zeit, das ist bestimmt gute Unterhaltung, aber es ist schon eigentlich schon Unterhaltung, ne?
Das ist total Unterhaltung, ja. Und es ist auch, was du gesagt hast, so, mir sind die Charaktere ein bisschen zu hübsch. Also auch gerade die Ilonka, die ist einschüchternd hübsch, finde ich schon. Und natürlich ist immer, es gibt ja auch so eine Diskriminierung gegenüber attraktiven Menschen, dass man denen halt nicht zutraut, tiefgründige Rollen zu spielen. Aber wenn sie eine Person wie sie, ich habe ihren Namen jetzt, Imam irgendwas, in so eine sehr...
Iman Benson heißt Iman die Schauspielerin.
Benson, wenn du sie in so eine Figur reinbesetzt, musst du damit leben oder musst du damit zurechtkommen, dass das Publikum sehr stark auf die Äußerlichkeiten reagiert und womöglich auch ein bisschen darauf festhaken. Das ist bei ihrem besten Freund da im Hospiz genauso. Das ist auch so ein Highschool-Schwarm. So.
Ja, eigentlich sehen die alle aus wie Models.
Ja. Und das
aber das ist halt auch Young Adult. Ich meine, das ist die Leute, die Zielgruppe für so eine Serie sind richtig junge Leute, sind Jugendliche. Und die wollen natürlich gerne schöne Menschen sehen, auch wenn sie sterbenskrank sind in der Serie.
Ja, das stimmt. Ich weiß, also ich bin auch gespannt, wie die sich entwickeln so im Laufe der. Ich habe jetzt 5 Folgen gesehen, das ist schon, bin also schon ziemlich weit drin.
Ich habe auch immerhin 4 Folgen gesehen und ich war überrascht davon. Ich war nach der ersten Folge überhaupt nicht begeistert und es hat mir mit jeder Folge besser gefallen, weil, was Mike Flanagan ja kann, er kann interessante Dialoge schreiben und er kann Figuren interessant aufbauen, was ja nicht selbstverständlich fürs Horror- und Gruselgenre ist. Und ich finde, wie du es schon angedeutet hast, dass dieses Geheimnis, auch das Geheimnis der einzelnen Personen, weil jeden Abend erzählt ja praktisch eine der 8 eine Geschichte, das ist dieser kleine Film im Film, der dauert mal 5, mal 10, mal 15 Minuten. Der erzählt ja, dieser kleine Film im Film erzählt ja ganz viel über den Charakter, der gerade spricht. Also da werden ja auch Geheimnisse, persönliche Geheimnisse offenbar.
Und krasse, dunkle Geheimnisse
auch. Ja, und das ist toll, das ist nicht nur eine tolle Idee, die wahrscheinlich direkt aus dem Buch kommt, nehme ich mal an, sondern es ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und so kriegt man eigentlich immer mehr Lust, diese Personen und ihre Geheimnisse näher kennenzulernen. Und deswegen ist die Serie so Young Adult-mäßig mit all ihren Elementen, die da eben auch in der Zielgruppe funktionieren müssen, trotzdem auch eine recht kluge und tiefgründige Serie, die sich immer weiterentwickelt, je mehr man davon guckt.
Ja, also wieder ein Tipp eigentlich. Man muss, glaube ich, mittlerweile so diese Flanagan-Formate, weil du am Anfang meintest, wir machen keine Blockbuster heute. Eigentlich ist es fast schon ein Blockbuster, weil der so ikonografisch geworden ist mittlerweile in seiner Art und Weise, Horrorserien zu inszenieren. Weil ja auch Horrorserien ist ja ein relativ neues Genre. Also Horrorfilme gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber die Horrorserie über so lange Zeit getragen, also auch so wie American Horror Story, die aber ja dann wieder nur eine Anthony-Serie ist eigentlich so. Davon gibt es nicht so viele.
Also und er kann auf jeden Fall Geschichten über eine lange Strecke transportieren, weil er eben mit Charakteren arbeiten kann. Und das macht ihn in diesem Horrorgenre, den Flanagan, auf jeden Fall einzigartig. Also von meiner Seite ist auch ein Tipp. Und natürlich, ich habe jetzt gesagt, wir machen heute keine Blockbuster-Serien, weil wir die großen Marken nicht dabei haben und jetzt auch die großen beiden Fantasy-Schiffe hinter uns gelassen haben, die im September gestartet sind. Aber wahrscheinlich wird The Midnight Club von irgendwas zwischen 50 und 500 Mal so vielen Leuten gesehen werden, als die anderen beiden Serien zusammen, schätze ich.
Wahrscheinlich, ja. Erstmal das und ich habe auch gleich noch, also bei den Screenshots habe ich noch einen kleinen Blockbuster im Pedo.
Prima, ja, dann kommen wir doch jetzt zu unseren Screenshots. Dann fang doch gleich mal an. Willst du gleich mit deinem Blockbuster loslegen oder lieber mit der anderen Geschichte?
Nee, ich fange mit meinem Blockbuster an, weil es auch echt ein negativer Screenshot ist. Es geht um The Walking Dead, Folge 11c heißt sie jetzt. Ja. Das heißt, sie haben, so wie damals auch bei Game of Thrones zum Beispiel, oder wie es halt mittlerweile Usos ist, wird sowas jetzt nochmal zweigeteilt.
Die finale Staffel ist zweigeteilt?
Dreigeteilt. Ja, dreimal 8 Folgen und die hat man halt, ich meine, Walking Dead hatte schon immer sehr, sehr lange Staffeln, die hatten schon immer 20 und mehr Folgen. Und das hat man jetzt also nochmal dreigeteilt und wir erleben halt die überlebenden Charaktere. Drei von denen, die sich von der ersten Staffel an, also das sind Tausende von Folgen mittlerweile, halt alles überlebt haben in diesem endzeitlichen
Zombie. Gibt es Rick Zombie noch?
Nee, Rick ist aber nicht tot. Rick gibt es nicht. Der ist mit Michonne. Das sind so zwei Charaktere, der nicht der allerersten Stunde, aber so zumindest der ersten Phase. Die sind nicht gestorben, sondern verschwunden, also weggegangen sozusagen aus diesem Mikrokosmos der Leute, die sich da immer in verschiedenen Gesellschaften neu zusammenwuseln. Und drei gibt es also noch. Ich nenne jetzt keine Namen sowas, aber es ist halt, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe verstanden, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Ich habe verstanden, dass der schlimmste Feind, den wir haben, sind wir selber. Die Zombies um uns herum können noch so scheiße sein, das findet sich im Zweifel garantiert irgendeinem Zweifel Mann, der noch viel beschissener ist und die überlebenden Menschen denen noch viel mehr zusetzt. Ich habe es verstanden. Es ist gut, dass Walking Dead jetzt vorbei ist, aber ob das tatsächlich der Fall sein wird, das warten wir mal ab.
Jetzt muss ich aber dich mal fragen, weil das war ja vor unserer Podcast-Zeit. Ich war ein großer, großer Walking Dead-Fan von den ersten 4 Staffeln. Mhm. Die sind nämlich wirklich fantastisch. Mhm. Und ich glaube, dann in der 5. oder 6. bin ich dann wirklich ausgestiegen, weil das Niveau, das war ja nach wie vor sehr erfolgreich, deswegen haben sie immer weitergemacht, so stark gesunken ist und eigentlich hat mir dann auch, manchmal habe ich mal so eine Kritik so angelesen, also es hat auch keiner das Gegenteil behauptet, selbst die Leute, die es weitergeguckt haben, haben gesagt, ja, es ist nicht mehr gut oder so, ne? Man ist halt dabei geblieben. Hast du tatsächlich die ganze Strecke, bist du die mitgegangen?
Nein, aber ich habe mehr geguckt als du, also ich bin glaube ich so bis Staffel 8 oder sowas habe ich es noch sehr, sehr intensiv verfolgt, nicht alles gesehen, aber war dann auch, habe auch vieles davon gesehen, habe immer wieder drüber geschrieben, es war immer wieder meine Auftraggeber und Auftraggeberinnen hatten immer wieder Bock, hier und da mal was Neues darüber zu schreiben.
Du wurdest immer wütender und trauriger genau, bei deinen Texten.
So. Ja, so wie bei Homeland. Homeland habe ich auch so, das lief ja auch noch ewig weiter. Man dachte immer so, hüpf, nach 3 Folgen, Staffeln ist eigentlich vorbei. So. Nee, lief ewig weiter. Und das ist auch das Blockbusterige daran, so dass die Medien immer noch ein Grundinteresse daran haben. Und ich habe das, ich sehe es genau wie du. Ich fand die ersten Folgen, fand ich großartig, eben auch für eine Horrorserie, sehr dicht inszeniert, schauspielerisch schon immer eher mäßig, fand ich. So. Okay. Aber von der Figurenzeichnung und von der Geschichtenerzählung und so weiter, und eben gerade dieses Homo homini lupi oder wie das heißt, so dieses der Mensch ist des Menschen Wolf, so, das war damals ja auch am Anfang noch relativ neu, so eine neue, keine neue Erzählung, aber eine neue Erzählung in einem Horrorfilm.
Ja, allein diese leeren Landschaften, also der Begriff Overrun, wenn es wieder um irgendwelche verlassenen Gehöfte oder Siedlungen ging, die Leute, die da sich durchschlagen, dann erreichen. Und die Frage ist ja, in welchem Keller sitzt da jetzt ein Zombie oder wo kann man sich ein paar Lebensmittel raus? Und also diese ganze beklemmende Atmosphäre in dieser Endzeit-Serie, die war schon so toll inszeniert.
Die war toll. Dafür gab es auch einen Emmy ganz am Anfang. So in die zweite Staffel habe ich einen Emmy bekommen. Und das ist, also Maske sowieso. Also immer, also alles, was Kostüm und Maske war, immer sehr, sehr
hoch dekoriert worden.
Ja. Aber es hat sich halt wirklich ab Staffel 4 hat es sich nur noch wiederholt. Also es hat sich nur noch um sich selbst gekreist. Und es hat immer mal wieder interessante neue Figuren gegeben und so. Aber am Ende war es schon vor langer Zeit auserzählt. Und deswegen ist es halt mein negativer Screenshot.
Ist jetzt Schluss?
Ist Schluss, ja, angeblich.
Das war's.
So.
Okay, prima.
Ja. Also bei Disney Plus, habe ich gar nicht gesagt.
Läuft Disney Plus jetzt schon?
Ja, oder? Läuft schon. Und die anderen, alle anderen 10 plus 11 A und B kann man bei Netflix auch sehen.
Ah ja, okay. Früher war es, glaube ich, mal bei Amazon. Okay, ich habe es, glaube ich, bei Amazon gesehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, meine Screenshots sind heute, da gehen wir nochmal ins Öffentlich-Rechtliche und die sind auch deutsch. Ich weiß gar nicht, ob da negativ und positiv. Ich glaube, die sind beide eher positiv, sind beide eher ein Tipp. Und mein erster, vielleicht noch eindeutigerer Tipp, ist der Film Die Bürgermeisterin.
Ach, hast du ihn gesehen?
Ja.
Okay, ja.
Ich war skeptisch. Du hast ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe auch keinen Auftrag dafür.
Die Bürgermeisterin ist ein Film, ist so ein ganz normaler, ich weiß gar nicht, Montagabend oder Samstagabend. Ich glaube, Montagabend ZDF-Film. Genau, am Montag, 24.10. läuft er linear, aber ihr könnt ihn schon ab dem kommenden Wochenende, also nicht ab dem jetzt, sondern ab dem Samstag, dem 15.10. in der ZDF-Mediathek sehen. Was ist der Hintergrund? Jeder zweite Bürgermeister, Bürgermeisterin in Deutschland hat im Amt schon mal verbale oder körperliche Gewalt erfahren. Wir kennen die Geschichten von Fackelmärschen zu den Häusern von irgendwelchen Gesundheitsministern, von Maßnahmen, Corona-Maßnahmen-Gegnern, vor allem aus der rechten Szene heraus organisiert, Hetze im Internet gegenüber Leuten im Amt. Und in diesem Film, die Bürgermeisterin spielt Anna Schut, die ehemalige Dortmunder Tatortkommissarin, die ja so tragisch ums Leben gekommen ist in der letzten Dortmunder Folge, was die Leute ja so schockiert hat. Die spielt so eine fiktive Bürgermeisterin in irgendeiner Kleinstadt. Sie ist auch keine bezahlte Bürgermeisterin, sondern so eine Ortsbürgermeisterin, die das ehrenamtlich für ihr Stadtteil macht und einfach so eine engagierte Frau mit einem Mann, gespielt von Felix Klare und einer Teenager-Tochter, die eben in ihrer dann nicht mehr vorhandenen Freizeit sich um alles Mögliche in diesem Ort kümmert. Und dann heißt es, es soll da irgendwie ein Asylbewerberheim gebaut werden. Und dann gibt es eben im Gemeinderat so einen rechten Typen, der halt dann seinen Klientel dagegen aufhetzt. Und es ist praktisch so eine Spirale des Abstiegs, der Gewalt, was sich dann so, die sich in Gang setzt, um diese ganze Figur herum, die da praktisch das Privatleben zerstört. Und das ist relativ, das ist von Magnus Vatrott, einem sehr, sehr guten, vielfach preisgekrönten Autor, geschrieben. Und das ist ganz nüchtern inszeniert, aber sehr, sehr nachvollziehbar. Also orientiert sich alles an Sachen, die tatsächlich passiert sind, ohne dass jetzt die Geschichte einer bestimmten Person erzählt wird. Es ist im ganz klassischen ZDF Fernsehfilmstil erzählt, also man darf jetzt keinen radikalen Film oder sowas erwarten, aber es ist sehr, sehr präzise erzählt, diese ganze Spirale, die ganzen Zusammenhänge von verbaler und virtueller Gewalt und körperlicher Gewalt oder Androhung von Gewalt, was praktisch dann diese Figur, diese Bürgermeisterin zerstört.
Also es ist keine weibliche Walter Lübcke sozusagen. Es ist
nicht vielleicht kann man das sagen, es gibt keinen Mord in diesem Film. Es geht um Bedrohungspotenziale, auch um Angst als Angst im Kopf, im Vorstellung, in der Vorstellung. Und ich fand das Ganze, es ist auf eine gewisse Art betulich inszeniert, aber es ist trotzdem alles sehr korrekt und nachvollziehbar und gut gespielt von den Protagonistinnen. Mhm. Von daher kann ich sagen, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, ich finde es schade, dass ich da keinen Auftrag für bekommen habe, weil dann weiß ich immer nicht so ganz genau, ob ich da noch die Zeit für finde, das zu schauen. Aber finde ich, also das freut mich, dass du das sagst, also dass du das wohlwollend bewertest, weil es herrscht, es bei solchen Themen ist immer so ein Betroffenheitsgrundverdacht, der dabei bei öffentlich-rechtlicher Fiktion im Raum.
Und das
steht.
Haben die aber da ganz gut ausgeblendet. Ja, okay, also es wird sehr schön gezeigt, wie praktisch, also der Mann von ihr, der Felix Klare, der hat so einen Schreinereibetrieb und der fragt sich eh schon, warum muss denn eigentlich meine Frau die ganze Zeit in diesem Ehrenamt arbeiten? Die muss doch hier auch bei mir die Buchhaltung machen und wir müssen alle hier in unserem kleinen Handwerksbetrieb zusammenhalten und so. Also die haben jetzt keine, ich finde das auch schön, das ist nicht so überinszeniert, dass die jetzt dann schon kurz vor der Scheidung stehen oder so. Es gibt einfach diese ganz normale Spannung einer Kleinfamilie im Alltag und diese Kleinfamilie, auch die Tochter, die dann praktisch dann auch wo sie auch so Mobbing-Erfahrung dann macht in ihrem Hockeyverein, weil der Trainer dann auch eher so ein bisschen rechte Positionen hat. Das ist alles relativ subtil und okay und nicht übertrieben inszeniert. Und das ist dadurch wird es eben kein Betroffenheitsfernsehfilm mit expliziten Botschaften, sondern es ist alles relativ realistisch erzählt. Und deswegen ist es von mir eine Empfehlung.
Okay, gut, vielleicht greife ich das noch auf. So, es wird jetzt ja kälter draußen und man
hängt. Ja, und vor allem bis zur linearen Ausstrahlung am, was habe ich gesagt, 24.10. ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ist noch ein bisschen hin, ja.
Vielleicht kriegst du ja noch einen
Auftrag.
Vielleicht
krieg ich noch einen Auftrag, ja. Es geht mir geht es eh immer nur um Geld, alles andere ist mir egal. Ja, mein positiver Screenshot, um damit wir im Abwechslungsmodus bleiben, ist einer, den du, glaube ich, letztes Mal als negativen Screenshot
gemacht hast. Ach, hast du es doch gemacht.
Ich habe es gemacht, einfach weil ich so überrascht war davon, dass ich das so gelungen fand. Also es geht um Another Monday, eine und täglich grüßt das Murmeltier-Variation von einer Frau, die, du hast es, wir müssen da, glaube ich, wer es letztes Mal gehört hat, nicht so viel davon erzählen, läuft auf Neo 6 Folgen. Es geht um eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und in eine Zeit trennen will und in eine Zeitschleife gerät über einen suizidgefährdeten Mann, der in einer zeitgleich in eine Zeitschleife gerät und um eine Krankenschwester an dieser Station, wo beide öfter mal so reinpoppen. Also so drei Menschen, die in Zeitschleifen geraten, das heißt, sie wachen morgens immer am selben Tag wieder auf und versuchen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und ganz ehrlich, ich fand das richtig gut.
Vielleicht habe ich nicht lange genug weitergeguckt, aber ich habe mich durch zwei Folgen gequält und ich fand das inszenatorisch ja auch nicht schlecht. Also es ist filmisch, es ist durchaus okay gemacht und es ist auch okay gespielt. Wenn ich auch mit diesem Selbstmordkandidaten Probleme hatte, der war für mich nicht überzeugend. Aber was hat dich da reingezogen? Weil mich hat es dann eben immer weniger reingezogen. Ja,
also ich fand es zum einen überhaupt kein Abklatsch dieser vielen Formate, die es davon gibt, sondern es erzählt eine eigenständige Zeitschleifengeschichte. Es schaltet drei verschiedene Persönlichkeiten ineinander, die gemeinsam versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, was es damit auf sich hat, dass sie immer denselben Tag erleben. Und ich finde gerade, dass die alle drei das sehr naturalistisch spielen. Also die wirken, es wirkt ganz selten so, dass man den Sätze aufschreibt oder dass der geschrieben hat oder dass die Regie, wenn jemand seinen Satz verhaspelt hat, sagt, das müssen wir nochmal machen. Ich habe das Gefühl, die durften einfach weiterspielen. Also ich hatte das Gefühl, dass die das ein bisschen aus dem Bauch gespielt haben.
Ich hatte ein komplett anderes Bild. Also für mich war es sehr gekünstelt, das Ganze.
Aber wie viel hast du gesehen?
Ich bin irgendwann in der zweiten Folge ausgestiegen.
Ah, okay. Ich habe es tatsächlich, weil ich auch zwei große Aufträge dafür hatte, habe ich es durchgeguckt. Also ich habe jetzt, ich scroll zwischendurch schon immer noch mal ein bisschen, aber so, ich habe es im Großen und Ganzen habe ich es tatsächlich durchgeguckt, also so 85%. Und ich finde es dicht inszeniert und ich bin sehr nah bei den Leuten geblieben. Ich teile deine Kritik, dass der Suizidkandidat, der war manchmal so ein bisschen drüber, also so ein bisschen gewollt, so zwischen Gut und Böse und Leben und Tod, so als schwankende Persönlichkeit dargestellt, während die anderen beiden Frauen eigentlich relativ klar waren in dem, was sie wollten oder was sie nicht wollten. Aber ich fand das eine rundum schlüssige Geschichte, die mich gut unterhalten hat.
Dann wollen wir es nicht länger ausdehnen. Eine Empfehlung von Jan, eine Warnung von mir. Dann müsst ihr mal selbst in der ZDF-Mediathek oder bei Neo in Another Monday reingucken und schauen, ob euch diese Zeitschleifen-Serie gefällt. Mein Screenshot, der nicht so richtig negativ und nicht so richtig positiv ist, aber wenn überhaupt, dann vielleicht doch eher positiv, ist vielleicht die große Überraschung, weil es war einer der Filme oder Mehrteiler, Zweiteiler ist das auch im ZDF, vor dem ich echt Angst hatte. Und zwar ist das der Zweiteiler Süßer Rausch. Weiß ich, hast du mit Süßer Rausch, hat man dich mit Süßer Rausch konfrontiert?
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe Ende nächster Woche ein Interview mit Heike Hempel.
Ah ja, okay. Und die wird es bestimmt gut finden, weil das ist die Fernsehspielchefin vom ZDF.
Ja, ja, da geht es um Frauen über 50. So ja. Und da ist sie eine derjenigen, die da am haltungsstärksten ist.
Also ich hatte große Angst vor diesem Mehrteiler, weil es ist eine top besetzte Familiensaga rund um eine Schnapsbrenner-Dynastie. Und wenn man das schon hört, also Familiensaga, Zweiteiler, ZDF, 20.15 Uhr um eine Familiendynastie, klingt das extrem nach Omas Fernsehen, ne? Und also so eine reichen Familie. Und ich war dann aber sehr, sehr überrascht, weil das ist eine extrem dysfunktionale Familie. Vielleicht hat man sich da so ein bisschen von Succession oder sowas inspirieren lassen, wenn es auch sicherlich ganz anders ist. Es ist sehr viel poetischer inszeniert. Also diese Leute haben alle deswegen Süßer Rausch irgendwelche Probleme. Es geht um den Fortbestand dieser Firma. Es geht um einen großen Zampano und Boss von diesem Unternehmen. Der hat eine Ex-Frau, eine Frau, der hat eine Zwillingsschwester, der hat Kinder aus verschiedenen Beziehungen und die treffen sich alle zum 60. Geburtstag von diesen Menschen. Und dabei kommt eben raus, dass, ja, oder man erfährt es als Zuschauer, dass alle oder viele in dieser Familie irgendwie was mit Sucht zu tun haben. Also Alkoholsucht, Drogensucht, unterschiedliche Beziehungsabhängigkeiten, die toxischer Art sind. Und was mir überraschend gut gefallen hat an der Serie, ist, dass es relativ gut geschrieben ist. Und dass es eben nicht so überinszeniert ist, wie man es so kennt, dass die Dramen so auf den Punkt gebracht werden, die Gegensätze und so, die Konflikte, sondern dass es viel in so einer poetischen, ja, in so einer poetischen Zwischenwelt spielt. Also keine Ahnung, es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist die Schwester, das ist eine trockene Alkoholikerin, ist anscheinend so eine Kämpferin, so für Therapie, für Suchttherapie, ist aber, man merkt aber immer, dass sie selber auch gefährdet ist, wieder zum Alkohol zurückzugehen. Und sie wird von so einer jungen Fernsehmoderatorin interviewt im Fernsehen und hinterher gibt es so ein Gespräch zwischen den beiden in der Garderobe, wo die junge Fernsehmoderatorin sagt, ja, ich übrigens bin überhaupt nicht suchtgefährdet, obwohl mein Vater an der Flasche gehangen hat. Und dann sagt die diese Zwillingsschwester von dem Unternehmer, von Leslie Malton gespielt, Sachlichkeit ist auch eine Sucht. Das war für mich das ist für mich so ein Beispiel, wie klug diese Serie teilweise in kleinen Momenten geschrieben ist. Und ich finde es auch total irre, dass die spielt in Venetien. Also obwohl das eine deutsche Familie ist, leben die alle in Venetien und hatten relativ hohe Schauwerte, das Ganze. Und ich fand die überraschend undeutsch in ihrer ganzen Inszenierungsart. Und trotzdem natürlich von dem, wer da mitspielt, Desiree Nosbusch spielt mit, Leslie Malton habe ich schon erwähnt. Es gibt viele bekannte Schauspieler, Schauspielerinnen und Schauspieler. Also vielleicht ist das nicht, wenn ihr eher auf Mike Flanagan steht oder vielleicht sogar auf eine ganz gewöhnliche Frau oder auf This England, vielleicht ist es überhaupt nicht euer Fernsehen, aber ich war überrascht, wie anders oder wie gut man in den Zwischentönen auch mal eine Familienserie in Omas Fernsehen inszenieren kann. Deswegen ist es von mir gleichzeitig eine Warnung, aber auch ein bisschen ein Tipp.
Es beruhigt mich, dass du es positiv siehst. Ich muss es ja noch gucken jetzt.
Vielleicht wird nicht ganz so schlimm, wie du vielleicht befürchtet hättest. Und ich hatte richtig Angst vor der Serie.
Okay. Dann haben wir euch Ängste genommen. Das ist in diesen angstvollen Zeiten ja auch schon mal was wert.
Genau. Und wir müssen jetzt sagen, wir haben jetzt hier Herbstferien und tatsächlich fahren Jan und ich beide weg. Deswegen gibt es eine kleine Änderung. Wir kommen nicht in 14 Tagen wieder mit unserer nächsten Sendung, sondern erst in 3 Wochen. Das heißt, wir hören uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Auch eine noch, der Fernsehpodcast, am 28. Oktober.
Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Vielen Dank. Schreibt uns gerne Kommentare in euren Abspielstationen. Schreibt uns eine Mail, ist alles bei den Shownotes zu finden. Und ja, bleibt gesund und bis bald.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Auch eine noch. der Fernsehpodcast.